Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goldesel Trader Talk. Heute mal ganz außergewöhnlich am Dienstagmittag. Wir haben jetzt vor, in Zukunft noch eine weitere Ausgabe immer zu präsentieren und ja, das Ganze so ein bisschen in abgekürzter Version. So 15 bis 20 Minuten haben wir uns vorgenommen, um so die wichtigsten Themen einfach mal für die Woche euch zu erzählen, unsere Ideen, unsere Meinungen zu einzelnen Aktien. Ja, und damit starten wir jetzt mal so ein kleines Pilotprojekt heute mit einer ersten Version. Ganz kurz natürlich vorab der Disclaimer, das sind alles nur unsere Meinungen, keinerlei Kauf- und Verkaufsempfehlungen. Bitte immer selber entscheiden, was und ob ihr irgendwas kaufen oder verkaufen wollt. Damit sage ich erstmal Servus, Marc. Wir sind aktuell weiter auf Allzeit hoch, beziehungsweise, ja, ich glaube, wir sind gerade genau exakt hier um 11.38 Uhr auf Allzeit hoch im DAX bei 16.199 waren wir gerade eben, also es läuft weiter rund.
Ja, grüß dich Michi, ein kurzer Talk am Turnaround Tuesday, wie man ihn oft auch nennt. Genau, also vielleicht ein paar Worte zum Gesamtmarkt. Im Endeffekt, man sieht, dass der deutsche Markt sich aktuell deutlich fester zeigt als die US-Indizes. Könnte auch damit zusammenhängen, dass ja der Euro gegenüber dem US-Dollar wieder deutlich abschmiert und aufgrund der hohen Exportlastigkeit im DAX oder allgemein am deutschen Markt, das könnte so ein bisschen ja für Stabilität oder im besten Fall auch für Rückenwind sorgen. Auch MDAX, SDAX und Co. könnten bereits einen Swing Low ausgebildet haben. Ja, macht's nicht leichter, denn wenn jetzt an der Wall Street nochmal eine Abwärtswelle kommen sollte, dürfte das natürlich auch den deutschen Markt ein bisschen ja mit in Mitleidenschaft ziehen. Dort haben wir immer noch so ein bisschen die Problematik, die Anstiegswinkel in S&P, Nasdaq und Co. sind immer noch recht hoch und wir haben eben auch noch dieses bullische Sentiment. Ja, wenn man auf das 4-End-Greed schaut, sind wir immer noch im extremen Gearbereich über 80. Ja, das ist so ein bisschen, was es im Hinterkopf zu behalten gilt. Im Endeffekt, klar, die Price Action zählt. Vielleicht haben wir auch hier letzte Woche schon ein neues Swing Low ausgebildet. Darauf gilt es jetzt auf jeden Fall zu achten. Also ich würde sagen, wir sind immer noch ein bisschen im Korrekturmodus. Da muss man sich eben auch darauf einstellen, dass es nochmal einen schärferen Rücksetzer gibt. Aber jetzt mit dem Fokus auf den deutschen Markt, da sieht es deutlich besser aus. Ja, und wie du schon sagst, DAX hat ja wunderbar am Allzeithoch sich seitwärts bewegt. Jetzt haben wir gestern den neuen Vorstoß gehabt, womöglich ein neues Kaufsignal. Sieht gar nicht so schlecht aus.
Ja, vor allen Dingen, apropos schwacher Euro, da sieht man ja heute auch wieder, dass die ganzen exportlastigen Branchen wie Chemie, wie Autosektor, dass die heute auch wieder ordentlich nach oben ziehen. Also sieht es weiterhin echt ganz gut aus. Siemens, glaube ich, am Allzeithoch. BASF zieht heute hoch. Da sieht es weiter sehr, sehr stabil aus. Plus, dass ja aus Asien heute zumindest mal aus Hongkong versöhnlichere Kurse kamen. Die Aktien haben sich ja so schwer getan in letzter Zeit. Ich glaube, wir hatten es im letzten oder im letzten Trader Talk dann auch so ein bisschen besprochen, dass hier so eine Bodenbildung stattfindet und wenn die Nasdaq so ein bisschen korrigiert oder einige Aktien, dann kann es da so einen kleinen Favoritenwechsel geben. Und das haben wir heute auch gesehen. Ne? Ich bin bei Alibaba und bei Tencent aktuell im Trading Depot Long. Die Aktien haben sich jetzt ganz gut entwickelt. Ich glaube, diese Woche kamen ja auch bei Alibaba jetzt noch die Zahlen. Bin mal gespannt, was die melden. Wobei ich glaube, was egal, ob die jetzt einen Ticken besser oder schlechter ausfallen, die Aktien haben ja so viel korrigiert. Ich glaube nicht, dass es dadurch jetzt zu einem extremen Ausverkauf nochmal kommen sollte. Und es gab ja auch noch dieses erste virtuelle Meeting zwischen dem Joe Biden und dem Xi Jinping. Ja, man hat sich darauf geeinigt, dass man hier nichts eskalieren lassen möchte. Das sorgt vielleicht auch so für ein bisschen für bessere Stimmung, deswegen insgesamt sieht es ja weiter sehr, sehr gut aus am Markt. Wir wollen ja gleich nochmal einige Aktien durchsprechen.
Nur kurz, muss ich geschwind reingrätschen, was auch in dem Kontext interessant ist. Du hast die Stärke von Hongkong angesprochen und dieser China Large Cap ETF, ja, der zeigt auch schon deutliche oder mögliche Bodenbildungstendenzen, gerade bei den Hongkong-Aktien. Okay. Und im Endeffekt, wenn die abgeschlossen sein sollte, das könnte natürlich auch diverse ja Aktien wie Alibaba, Tencent und Co. auch deutlich beflügeln. Also das gilt es weiter mit Spannung zu beobachten. Und es wäre natürlich perfekt, wenn Asien jetzt wirklich auch in Bezug auf eine Jahresendrallye auch nochmal mit von der Partie wäre und hier wirklich Stärke präsentiert, dann könnte es wirklich nochmal ein paar richtig schöne bullische Wochen geben.
Ja, vor allen Dingen, dann könnte man echt so ein paar Swing Trades spielen bei diesen ganzen Aktien. Die sind ja vom Bewertungslevel her alle gar nicht mehr so teuer
Ja,
und
du
auch
brauchst halt die
sowas.
Indizes, gell? Du brauchst
Ja,
irgendwie diese
ja.
neuen Kaufsignale, dass
Ja.
da neues Geld reinfließt und dass einfach, ja,
Ja,
so richtig Momentum reinkommt.
das ist wie von Zauberhand, dass die Aktien irgendwann steigen, weil sie
Ja.
steigen und zuvor sind sie gefallen, weil sie fallen. Aber wenn eben wieder in einzelne Indizes Geld reinfließt, dann werden auch die Aktien einfach wie von Geisterhand steigen. Und das kennt man ja. Einfach jeden Morgen ohne Grund ein Upgap im Nasdaq. Und so war es ja auch eine ganze Zeit lang bei den China Stocks. Vielleicht kommt das jetzt wieder. Ich bin ja kein allzu großer Fan, aber aktuell hier auch im Trading Depot dabei, weil es jetzt vom Chance-Risiko-Verhältnis meiner Meinung nach eigentlich ganz gut aussieht. In den USA haben wir ja weiter ein paar verrückte Kursbewegungen. Also bei Rivian, die hatten wir auch schon mal besprochen, habe ich gestern übrigens Short-Kurs eingezahlt. Habe ich mal ganz kurz versucht, einen kleinen Short mit Stop-Tageshoch, als die so ein bisschen korrigiert hat, Intraday, wurde ich direkt wieder ausgestoppt innerhalb von ein paar Minuten. Die ist jetzt bei 132 Milliarden MCAP. Also ohne ein Auto ausgeliefert zu haben, ja, Amazon ist mit 20% beteiligt und Ford ist beteiligt und da gibt es auch Bestellungen und so weiter, aber sie müssen ja die Produktion erstmal hochfahren und selbst Elon Musk hat ja auch gesagt, ja, das war ja damals die Production Hell und Rivian muss dann erstmal irgendwie versuchen, Cashflow positiv zu werden. Das wird sehr, sehr schwierig werden mit den ganzen Investitionen. Also für mich ist diese Aktie auf diesem Niveau echt völlig überhyped. Es war noch Anfang des Jahres, war noch die Bewertung bei unter 30 Milliarden noch und jetzt sind es 130 Milliarden. Also das ist für mich wirklich so eine heftigste Blasenbildung. Aber gut, der
Das
Markt hat
macht
immer
mir
recht,
Angst.
ja.
Ja,
Ja,
es
richtig.
macht mir echt ein bisschen Angst, weil das hat neuer Markt 2.0 Charakter, definitiv. Also nicht gut eigentlich solche Entwicklungen, gell, wenn man
Ja.
das sieht. Und das war ja auch vor, ich weiß nicht, inzwischen ist es 2 oder 3 Wochen her, wo die Indizes ja dann auch ein bisschen zur Korrektur angesetzt haben. Nvidia, Tesla waren ja auch erste Indikationen, ja, wo sich leichte Euphorie oder was heißt leicht, teilweise auch heftige Euphorie bemerkbar gemacht hat. Immer dann wird es eben gefährlich. Ja. Von Rivian an sich, weiß ich nicht, darf man jetzt nicht zu hoch gewichten, aber muss man alles
Ja,
beobachten natürlich, wobei
man
ich
sieht,
halte mich da raus, also
ja,
das
man
ist
sieht ja,
krank.
was passieren kann, wenn dann die Erwartungen zu hoch sind. Ein schönes Beispiel, was ja auch ein erfolgreicher IPO war, war ja Oatly zu 17 Dollar an die Börse gekommen. Erster Kurs waren 22 Dollar, schieß mich tot. Und dann ging es fast bis auf 30 Dollar. Na, und jetzt ist die Aktie bei unter 10 Dollar. Gestern wurden Quartalszahlen präsentiert und die haben eben nochmals für massive Enttäuschung gesorgt, obwohl die Aktie schon am Vortag ja auf Allzeittief quasi geschlossen hatte. Ich mache gerade mal die Zahlen auf. Ich meine, ja, der Umsatz ist um knapp 50% gestiegen, was ja eigentlich gar nicht so schlecht ist, aber, und das ist ja immer das Thema an der Börse, es wurde noch mehr erwartet und dementsprechend ist die Aktie dann weiter gefallen. 49% Umsatzwachstum gab es auf 171 Millionen Dollar. Die Erwartungen waren aber eben nochmal einen Tick höher. Und was das Problem ist, der Ausblick fürs Gesamtjahr waren jetzt bei 635 Millionen Dollar. Und da waren die Erwartungen eben nochmal deutlich höher. Ich glaube, das waren fast 700 Millionen, die dort erwartet wurden. Und der Verlust ist auch nochmal massiv ausgeweitet worden von 10,4 Millionen auf 41,2 Millionen. Also das ist schon heftig. Und die Begründung, ja, man kann es nicht mehr hören. Höhere Kosten wegen Covid und Lieferketten und Produktionsprobleme. Na, da kam vieles mit dazu. Und was vielleicht jetzt noch ganz interessant ist heute, ich habe die Aktie eigentlich auch auf der Watchlist. Das Produkt finde ich, wie gesagt, super. Ich trinke sehr, sehr gerne die Oatly-Milch und kenne auch sehr viele. Und die war auch bei uns im Edeka immer vergriffen eine Zeit lang. Jetzt gibt es die wieder. Ne? Da haben die Leute wirklich die Milch gehortet. Richtig krass. Und ja, aber jetzt ist das Problem, jetzt gibt es noch diese Lock-up-Frist, die abgelaufen ist. Das heißt, ab heute können dann die ganzen Leute
Die
ihre Aktien.
Altinvestoren quasi Kasse machen.
Genau, die Altinvestoren können Kasse machen. Fragt man sich natürlich, wollen sie auf diesem Niveau noch Kasse machen? Also, Gesamtjahr, jetzt Erwartung 635 Millionen Dollar Umsatz. MCAP 5,6 Milliarden, also immer noch irgendwie das Achtfache vom Umsatz. Ein Schnäppchen ist das absolut nicht. Ja, man wächst weiter gut mit 49%. Das Thema Hafer oder Milchersatzprodukte ist natürlich sehr groß. Man hat ja auch nicht nur die Milch, sondern auch solche Aufstriche jetzt mittlerweile oder wie nennt man das so, wie so eine süße Sahne, aber auf Haferersatz, sowas. Da gibt es mittlerweile echt viele Produkte. Ich finde die Produkte echt gut. Vielleicht, wenn es nochmal so einen massiven Ausverkauf gibt, dann überlege ich mir mal hier eine Trading-Position aufzubauen. Das war ja gestern ein ein richtiger Sell-off. Aber wie gesagt, ne, bei den US-Börsen heißt das nicht allzu viel. Wir haben es bei Peloton gesehen, ein riesiger Abverkauf. Und danach ging es eben einfach noch weiter nach unten. Aber trotzdem, die Aktie habe ich jetzt mal im näheren Blick. Und wenn heute kein neuer Druck reinkommen sollte, obwohl es eben diese schlechten Zahlen und Ausblick gab und obwohl die Altinvestoren verkaufen können, dann könnte es vielleicht ein Tief gebildet haben.
Also was ich eben auch so ein bisschen beobachte in den Supermärkten, es gibt halt auch schon zahlreiche Nachahmerprodukte. Ich meine, sie treffen natürlich schon auf den Nerv der Zeit. Und ich finde, sie sind auch verhältnismäßig teuer. Also letztens erst wieder, was kostet so ein Oatly, so eine Hafermilch? Ich glaube 2 Euro.
Ja, 2 Euro und die Barista-Version 2,29 Euro meistens.
Ja, das ist schon knackig, gell? Und wenn man halt sieht, die Konkurrenz schläft nicht, die sehen ja auch, also man wird ja immer irgendwie nachhaltiger und healthy food und diese healthy lifestyle und alles.
Ja, Alpro vor allen Dingen ist in dem Bereich mittlerweile stark. Ne? Also Alpro von, jetzt gehört zu Danone, die haben jetzt auch noch It's Not Milk und so. Klar, es gibt da mega viele Ersatzprodukte, der Aldi und Lidl, die haben die da auch ganz alle gut. Nach. DM hat da eigene Marken. Das Ding ist, also meine Meinung, Oatly schmeckt trotzdem am besten. Vielleicht ist es aber auch so wie Nutella, ja, so ein bisschen. Man diese ganzen anderen Nuss-Nougat-Cremes, man mag diesen Geschmack nicht so wie das Original. Aber gut, das muss man sehen, wie stark die Brand wirklich ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie schon in den ganzen Cafés und so weiter die Nummer 1 bleiben. Dass ob jetzt die Privatpersonen da immer die ganz teure Milch kaufen, das ist die Frage. Aber wie gesagt, der Umsatz wächst sehr, sehr stark. Aber ja, sie machen halt auch noch große Verluste. Ja. Und wenn die Erwartungen zu hoch sind, dann sieht man eben, was mit der Aktie mal passiert. Aber ja, also auf jeden Fall jetzt so langsam interessanter wie auf diesem Niveau. Ich habe ja damals gesagt, bei 20, 30 Dollar, wo die 10 Milliarden wert war und irgendwie dann, wie gesagt, 600 Millionen Euro Umsatz, das war völlig abstrus. Und das ist ja kein Tech-Konzern mit riesigen Margen, sondern sie haben eben, glaube ich, auch nur eine Bruttomarge, die nochmal massiv runtergegangen ist, unter 30%. Und Tech-Konzerne haben eben eine Bruttomarge von 80% teilweise. Ja, deswegen kann man niemals solche Bewertungsmaßstäbe für so eine Aktie ansetzen. Also es ist schon heftig. Immer günstig ist sie immer noch nicht.
Nee, und eigentlich gibt das Zahlenwerk und die Reaktion drauf aktuell auch keinen Grund zum Handeln. Man sieht ja fettes Downgap. Also eigentlich will ja man eher diese Upgaps haben. Ja, dann vielleicht ein bisschen bullische Konsolidierung, wenn man den ersten Kurs nicht erwischt hat oder am Tag 1. Und dann versucht man da eben den nächsten Swing rauszunehmen oder je nach Story eben das Ding so lange wie möglich zu begleiten. Aber diese Downgaps bei diesen Growth-Stocks sind immer mit großer Vorsicht zu genießen.
Jupp, genau. Also gehen wir mal von einem großen Verlierer weg, vielleicht zu interessanten Aktien, die du noch im Blick hast. Was hast du denn noch alles uns mitgebracht?
Also spannend finde ich seit gestern auf jeden Fall wieder eine RWE. Die habe ich auch gekauft und die haben wir ja auch bei uns hinreichend vorgestellt, auch in die Goldesel Top 10 Liste aufgenommen, denn es gab den Kapitalmarkttag und man hat die Prognose für das kommende Geschäftsjahr angehoben. Das EBITDA, also das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, möchte man konzernweit auf 3,3 bis 3,6 Milliarden steigern. Bislang hatte das Management nur 3,1 bis 3,4 Milliarden angestrebt. Man möchte bis 2030 insgesamt 50 Milliarden investieren, um mehr Strom aus erneuerbaren Energien zu erzeugen. Im Endeffekt doppelt so viel wie aktuell. Man hatte ja jetzt diese Klimakonferenz. Und wir hatten ja auch RWE schon immer wieder als Gewinner der erneuerbaren Energien ins Spiel gebracht, denn es steigt dadurch eben auch die Wahrnehmung als Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien. Und da muss man sagen, wäre die Aktie massiv unterbewertet. Ja, wenn man jetzt mal die Kohlegeschichte ausblendet und rein den Fokus auf die erneuerbaren Energien richtet, dann hat RWE jetzt schon eines der größten erneuerbare Energienportfolios. Man hat hohe stille Reserven durch diese CO2-Emissionsrechte, die man ja recht früh gekauft hat, zu einem deutlich niedrigeren Kurs. Und ich finde, das Komplettpaket ist jetzt sehr spannend, eben auch durch diese jüngste Prognoseerhöhung. Und wenn es jetzt endlich mal über die 34-Euro-Marke gehen sollte, dann dürfte das wirklich auch mit einem schönen Kaufsignal einhergehen. Also ich finde die Preisreaktion bis jetzt, gestern ist sie um knapp 3% gestiegen, heute Morgen auch relativ starker Handelsauftakt, dann kam sie wieder runter. Ja, man kennt es, ist halt eine RWE. Muss mal gucken, also mega spannend. Wie gesagt, über 34 wäre das ein richtig schönes Kaufsignal. Und in dieser ganzen Klimadebatte könnte da eben auch von institutioneller Seite mehr Fokus wieder auf die Aktie gerichtet werden. Einige Analystenhäuser haben ja heute auch positiv darauf reagiert, teilweise die Kursziele angehoben, die jetzt auch schon im Bereich von 45 Euro angesiedelt sind. Deswegen sehr spannend.
Ja, vor allen Dingen 50 Gigawatt sind bis 2030 geplant. Du hast ja die Milliardensummen gesagt, die investiert werden sollen. Man hatte vorher den Plan, pro Jahr 1,5 Gigawatt an Windparks und Solarparks zu installieren. Jetzt wird das auf 2,5 Gigawatt jährlich angehoben. Also das sind schon echt riesige Summen. Man will damit weltweit führend werden, ist ja, glaube ich, aktuell sogar schon einer der größten weltweit oder zumindest in Europa. Und was ich ganz spannend finde in der Hinsicht, ne, RWE betreibt ja dann die Wind- und Solarparks und die machen auch viel im Wasserstoff. Irgendwo kommen dann die ganzen Anlagen auch her und in dem Zuge ist auch dann wieder eine Vestas und eine Nordex interessant. Müssen wir mal schauen, wer so von RWE der Zulieferer Nummer 1 ist. Die könnten dann auf jeden Fall auch massiv profitieren. Wir haben ja eine Vestas gehabt, die die Umsatzprognose bestätigt hatten, aber eben die EBITDA-Prognose massiv gesenkt haben, auch wieder wegen hohen Transportkosten, wegen Materialknappheit und steigende Kosten und so weiter. Und dort könnte es jetzt eben 2022 wirklich neue Aufträge hageln und die ganzen Jahre danach. Also diesen ganzen Sektor sollte man auch im Blick halten. Eine Nordex ist heute auch wieder ziemlich stark. Über 15 Euro war sie, glaube ich, vorhin sogar. Hatten ja auch wieder einen neuen Auftrag aus der Türkei. Also da tut sich auf jeden Fall so einiges. Und wir hatten gestern den Q3-Bericht von Umweltkontor.
Energiekonto.
Da habe ich schon wieder Umweltkonto, Energiekontor, ja, Energiekontor. Die projektieren ja vor allen Dingen auch Windparks.
Genau.
Und dieses Geschäft müsste eigentlich jetzt auch in nächster Zeit weiter massiv anziehen. Und Energiekonto hatte auch eine richtig, richtig starke Prognose für die nächsten Jahre aufgestellt. Ich glaube, die wollten das EBIT auch fast verdoppeln, ne? Die machen es so, Energiekonto, dass sie einen Teil der Windparks und Solarparks, die sie projektieren, also planen, entwickeln und dann bauen, einen Teil verkaufen sie und ein Teil bleibt im eigenen Portfolio und die betreiben sie dann selber. Und da das ist eigentlich ein ganz smartes Geschäftsmodell, weil man halt immer wieder ordentliche Verkaufserlöse erzielt und da nicht irgendwie Kapitalerhöhungen und so machen muss. Deswegen die Energiekontoaktie ist eigentlich auch mega spannend und von der Bewertung her, ich glaube, KGV 2022 so bei 23 oder so, für die Wachstumsaussichten eigentlich auch gar nicht allzu schlecht. Also diese Aktie neben RWE finde ich auch ganz interessant. Und eine Encavis ist heute auch im Plus. Die hatten ja auch Zahlen wie erwartet gemeldet und es soll hier auch weiter aufwärts gehen. Finde ich auch ganz spannend. Die Aktie hat sich jetzt auch scheinbar so ein bisschen gefangen.
Und ergänzend hierzu zu Energiekonto ist eben auch immer noch die Abo Wind anzusprechen, weil man sieht eben aufgrund dieser ambitionierten Ausbaupläne von einer RWE oder auch anderen Energieversorgern, die suchen eben händeringend nach
Genau.
Projekten. Und die Story bei denen ist ja auch weiterhin auch eine Aufwertung der Projektpipeline und womöglich auch durch die neue Regierung, dass eben auch die Genehmigungsverfahren schneller ablaufen und es eben auch Zusatzgewinne bescheren könnte in den nächsten Jahren. Kursziele bei Abowind reichen ja bis in den Bereich von 80 Euro und gegenüber Energiekonto ist hier auch weiter Nachholbedarf vorhanden. Aktie hat jetzt auch wirklich eine neue schöne Basis da oben ausgebildet und wenn die da jetzt heute drüber geht, dann dürfte das auch mit einem neuen Kaufsignal einhergehen, heute oder halt in den Folgetagen. Also bleibt auf jeden Fall auch neben Energiekonto eine sehr interessante Aktie in dem Sektor. Und ich glaube, die dürfte zu Jahresende auf jeden Fall noch höher stehen. Bin ich auch aktuell investiert.
Ja, genau. Ich auch übrigens, deswegen nur aus Transparenzgründen. Und
Ja, der Sektor wird gespielt, also
ja,
das
genau.
sieht
Ich
man.
versuche jetzt auch in diesem Sektor wirklich nicht auf kurzfristige Trades zu setzen, sondern hier versuche ich eine größere Bewegung mitzunehmen. Denn wenn
Genau.
sich hier neue Trends etablieren nach oben und dann wieder Geld in diese ganzen nachhaltigen ETFs und so reinfließt, dann kann es hier eben auch schnell wieder einen Hype geben. Aber gut, wir werden sehen, wie das hier weiterläuft. Jetzt können wir
Ja,
vielleicht
eine
noch als
Abo-Wind zu traden ist halt auch Horror, wenn du dir die mal
Ja.
anguckst. Also da ist einfach besser, man hat die im Depot, ja, und man sieht ja mal, steigt es an dem Tag wie von der Tarantel gestochen, am nächsten Tag kommt es ein bisschen zurück, aber unter dem Strich arbeitet sie sich ja weiter nach oben und das möchte man schließlich sehen im Endeffekt.
Genau. Und wir ganz kurz nochmal auf unseren letzten Talk. Da hatten wir einen guten Call gemacht bezüglich der ganzen E-Commerce-Aktien. Es gab am, war das am Donnerstag, war das dieser finale Ausverkauf? Ja. Hatten wir ja gesagt, dass das vielleicht jetzt bei Westwing ein finaler Ausverkauf war, beziehungsweise im ganzen Sektor, und dass es jetzt dann aufwärts gehen könnte, weil diese ganze Sache mit höheren Transportkosten für Ware und dass sie einen Warenbestand aufgebaut haben, dass das jetzt alles mal eingepreist sein sollte. Die Aktien haben sich teilweise mehr als halbiert und gestern hat es dann wirklich einen schönen Schlag nach oben getan. Ich glaube, Home24 war 15-16% im Plus. HelloFresh war deutlich im Plus, Zalando wieder über 80 Euro und auch eine Westwing war, glaube ich, 7% im Plus. Also das hat auf jeden Fall ordentlich gesessen, zumal wir ja jetzt wieder massiv steigende Inzidenzen sehen, 2G-Regeln, teilweise Lockdowns. Also das Umfeld für den normalen Einzelhandel trübt sich wieder so ein bisschen ein und dementsprechend könnte auch die Stimmung allgemein jetzt im E-Commerce-Sektor wieder besser werden. Ich bleibe auch bei diesen Aktien mal noch ein bisschen dabei. In so Übertreibungen dann nach oben nehme ich immer mal ganz gerne Gewinne mit. Aber wenn es dann solche Rücksetzer gibt, die ja immer mal wieder kommen, ich glaube, die Aktien sind auch alle so ein bisschen im Minus, nicht dramatisch, aber ein bisschen. Dort kann man dann auch immer mal wieder ein bisschen aufstocken. Das ist so zumindest meine Strategie in dem Sektor.
Ja, was mich echt gefuchst hat, war die About You. Die habe ich nach den Zahlen gekauft, weil die haben auch gar nicht so einen schlechten Eindruck gemacht. Nee, die Aktie hat sich ja auch brutal zerrissen. Ja. Aber am Tag der Zahlen hat die Aktie einfach mal wieder gar nichts gemacht, ja. Ist ja dann auch weiter, ja, ich weiß nicht, sie kam, glaube ich, auch nochmal unter Druck.
Ja, und dann ja, erst neues so, Allzeittief gemacht auf einmal. Und dann auf einmal aus dem Nichts auch wieder hoch. Ach, die ist sogar auch ins Plus getreten.
Ja, die hat ja am Freitag über 10% gemacht. Ja, und dann eben, als sich dann bei den E-Commerce-Aktien dieser Abgabedruck auf einmal auf durch das, dass der weg war. Also da hat scheinbar auch noch irgendein größerer Abgeber war da aktiv und dann brutal, wie dieses Gummiband eben oftmals, ja, doch durch wie diese Gummiband-Geschichte das, ja, brutal nach oben geschnellt.
Das also ist halt auch so, das ist so eine Aktie, die man, die kannst du irgendwie nicht, die kannst du nicht traden irgendwie, ne? Auch weil
scheinbar nicht.
Das ist, da stehen immer irgendwie größere Blöcke im Kauf und Verkauf, im Orderbuch und so. Ich sehe es ja auch gerade wieder hier irgendwie 14.000, 10.000. Aber das hat irgendwie sehr, sehr wenig bei der Aktie zu sagen. Aus dem Nichts kommt Kaufdruck, aus dem Nichts kommt Verkaufsdruck. Irgendwie kaum Trends, deswegen. Ich fand aber die Zahlen auch gut, dieser TME-Sektor, wo sie ja ihre Software-Suite an andere Unternehmen verkaufen, der ist ja um über 100% sogar gewachsen. Das ist ja auch so ein SaaS-Modell im Endeffekt, also ein Subscription-Modell. Sie sind ja nicht nur Modehändler, sondern eben auch Technologiekonzern in dem Sinne. Und dieser Bereich wächst echt sehr, sehr stark. Deswegen verstehe ich auch nicht, wieso die Aktie sich so schwach entwickelt hat. Aber gut, jetzt haben wir ja von unter 18 Euro auf über 22 Euro. Es gibt zumindest ein Lebenszeichen. Aber gut.
Ja, vor allem halt mit der Verzögerung auch, gell? Ja, also so eine Reaktion hätte ich dann eigentlich am Tag der Zahlen erwartet. Ja, ja, Pustekuchen, erstmal wieder maximale Verunsicherung, neue Tiefs und dann auf einmal mit dem Bounce des Sektors. Dann setzt sich Erkenntnis durch, hey, okay, About You gibt's ja auch noch.
Ja, krass. Ja, das ist echt, das ist Börse, ne? Das ist alles nicht so leicht.
Der schönste Transfer war eigentlich Zalando. Ja. Hatten wir dann am Freitag auch noch, genau, in Telegram geschrieben, dass wenn die E-Commerce-Aktie, weil bei Zalando lagen ja auch alle Fakten auf dem Tisch, im Endeffekt die Zahlenreaktion war verhalten, aber die ist ja dann auch jetzt über die letzten Tage noch echt schön nach oben gezogen. Hatte eigentlich am wenigsten Risiko, weil, sage ich mal, die Zalando halt sich nicht so krass bewegt wie About You, Westwing, Home24 und Co. Ja. Die sind halt schon heftig, ja, von ihrem Beta-Faktor her.
Ja, Zalando ist ja jetzt mittlerweile im DAX, da ist genügend Umsatz drin, nicht mehr ganz so verrückt wie die ganzen Nebenwerte aus dem S-DAX und so. Da ist halt echt wenig im Orderbuch. Genau.
Aber hey, die Bewegung ist jetzt halt auch erstmal gelaufen. Ich denke, jetzt muss man wieder ein bisschen Disziplin wahren. Vielleicht gibt es ein neues Setup über eine schöne Konsolidierung auf den aktuellen Niveaus. Aber jetzt wird es halt schwierig, da noch den Einstieg zu suchen.
Ja, richtig, genau. Also jetzt da immer noch hinterher zu rennen, das ist meistens dann auch nicht die beste Idee. Genau, ansonsten gab es heute noch eine interessante Kursbewegung von ThyssenKrupp. Ist mir aufgefallen, ich bin hier leider nicht dabei, war ein Artikel gestern im Handelsblatt, man möchte die Wasserstoffsparte abspalten und die soll angeblich bis zu 5 Milliarden Euro wert sein. Und wenn man das in Verhältnis setzt zur Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp, die ja nur bei knapp 6 Milliarden ist, wäre das natürlich wahrscheinlich schon wertbringend für Aktionäre. Also die Story mit ThyssenKrupp kann man sich auf jeden Fall auch mal anschauen. Ich werde mir da nochmal genauere Gedanken machen und das mir genauer anschauen, was das für Aktivitäten sind und so, und wie da die Pipeline ist. Aber auch RWE hatte ja gesagt, dass man viel in Wasserstoff investieren möchte. Also das könnte auf jeden Fall auch ein Thema werden. Und ThyssenKrupp lief lange so ein bisschen eher seitwärts heute. So ein kleiner Ausbruch nach oben, 5% im Plus. Auf jeden Fall auch mal so eine Aktie, die man sich auf die Watchlist setzen könnte. Und als letztes von meiner Seite noch, dann kannst du noch mal was sagen, die Social Chain Group, hast du die auch im Blick? Die Aktie schleicht sich auch die ganze Zeit nach oben. Ganz interessant, da ist ja der Georg Kofler von Höhle der Löwen, kennt man den, der ist da ja dabei. Und die haben ja jetzt die DS-Produkte integriert, wo der Herr Dümmel dabei ist. Und jetzt haben sie quasi ein Unternehmen, was sehr stark ist im Bereich Influencer und E-Commerce. Auf der einen Seite, das war die Social Chain, und im Bereich Produkte, das war die DS-Produkte, ich weiß nicht, DS-Produkte Holding oder so hieß die, das ist die vom Dümmel, und jetzt kann man da, wollen sie zumindest Synergien heben und gemeinsam schlagkräftiger werden, und die Aktie hat jetzt auch einen neuen Aufwärtstrend. Es kommt, glaube ich, nochmal neue Aktien bald auf den Markt, vielleicht wird sie dann auch noch liquider, aber ist auch eigentlich eine ganz interessante Story, finde ich, werde ich mir auch mal jetzt genauer anschauen und auch beobachten.
Ja, die Frage ist natürlich, warum verkauft Dümmel?
Ja, das heißt, es gibt einen Podcast auch, vor allen Dingen der Verkaufspreis war irgendwie gar nicht so hoch, ich glaube
ja, 200, genau,
200 ich irgendwas gelesen. Millionen, aber er hat halt auch Beteiligung jetzt an der neuen Gesellschaft, und wenn die Aktie jetzt steigt von der Social Chain Group, die ist jetzt auch schon gestiegen, steigt dieser Wert natürlich auch massiv an, also ja, ich...
Ist auch nichts für schwache Nerven, sage ich mal, ist auch eine hohe Vola drin, aber ja... Kann man auf jeden Fall mal beobachten.
Genau. Hast du sonst noch irgendwas? Du hast, glaube ich, noch eine Aktie auf der Liste, die wir vielleicht erwähnen. Jetzt sind wir doch schon über unsere Zeit. Mann, wir haben immer zu viel zu erzählen. Ne? Vielleicht noch 2 Minuten, eine letzte Aktie.
Genau, da machen wir geschwind ein Bündel. Also du hast ja vorhin angesprochen, dass Industrieaktien heute Stärke zeigen, eben aber eher die Big Caps. Und was mich so ein bisschen wundert, wir hatten ja eigentlich auch bei Zyklikern wie einer Deutz, einer Jost-Werke, Jungheinrich, die ja sogar eine Mittelfristprognose angehoben haben, oder bei einer Dürr, das war auch ein ordentliches Zahlenwerk. Da geht ja gar nichts seit den Zahlen, teilweise eher auch im Gegenteil. Und ich finde, die Aktien sollte man sich trotzdem jetzt mal auf die Watchlist packen, womöglich vielleicht auch in einer neuen Rotation, ist ja immer auch charakteristisch für Bullenmärkte, dass eben, ja, wie bei den E-Commerce-Aktien, dass auf einmal Kapital rotiert, geht von einer Branche in die andere, beziehungsweise Sektor. Und weil hier teilweise eben gute Zahlen auch vorgelegt wurden, ja, wie bei einer Jost-Werke, wo man ja die Prognose angehoben hat, Jungheinrich Mittelfristprognose, Branchenkollege Kion, sorgt für ein gutes Umfeld. Die sind ja auch gut gelaufen über die letzten Tage, heute auch nochmal eine ordentliche Kurszielerhöhung, dass man die Titel sich auch auf die Watchlist packen sollte, und wenn man dann erste Stärkezeichen sieht oder erste Akkumulation, dann kann man hier auch nochmal den ein oder anderen Kandidaten sich ins Depot packen, nichts vorwegnehmen, aber eben aufgrund der jüngsten Nachrichten und weil jetzt hier die Fakten mehr oder weniger jetzt auch auf dem Tisch liegen, mal eine weitere Gewinnwarnung ausschließen kann, finde ich die alle eigentlich interessant, und ja, wenn der Euro eben weiter schwach bleibt, könnte es nur eine Frage der Zeit sein, bis eben auch die ein oder andere Aktie von den 4 wieder gespielt wird.
Okay, interessant. Und übrigens gerade ThyssenKrupp, Volatilitätsunterbrechung, Aktie schießt weiter nach oben, jetzt an der 10-Euro-Marke, Wahnsinn. Also jetzt muss ich mich doch langsam so ein bisschen ärgern, dass ich da bei 9,60 Euro heute Morgen nicht gekauft habe. Aber gut, so ist das manchmal. Und ein letzter Hinweis vielleicht noch. Am Morgen ist bei Lang & Schwarz Hauptversammlung. Die Aktie, es gab einen Bericht, dass die Umsätze jetzt an der LSX, wo ja Trade Republic handelt, neue Rekorde jetzt in den ersten 2 Novemberwochen erreicht hat. Eigentlich ganz spannend. Die Aktie war ja mal deutlich höher. Es gab diese riesigen Rückstellungen wegen irgendwelchen alten Geschäften, die da in Frage gestellt wurden. Morgen soll es wohl eine 4-Euro-Dividende geben, die beschlossen wird. Die Aktie notiert bei 88 Euro, ist also eine nette Rendite, wenn die Dividende dann ausgezahlt wird. Und operativ läuft es eben auch sehr, sehr gut, theoretisch. Die Gefahr ist weiterhin diese Rückstellung, die gebildet wurde, ob die gezahlt werden muss oder ob da noch mehr kommt, das weiß ich nicht. Und eben noch dieses Payment for Order Flow, diese Geschichte, dass das vielleicht verboten werden soll. Das hat die Aktie jetzt auch immer so ein bisschen belastet, aber an sich operativ sollte Lang & Schwarz gerade auf jeden Fall ordentlich abschneiden. Ne?
Deswegen. Und man muss da auch aufpassen, denn im Kontext sei noch erwähnt, dass eben, wenn man rein auf die Dividende spekuliert, das ist ein Verlustgeschäft. Ja, weil die Dividende wird einem zu 100% vom Kurs abgeschlagen, die Dividende selbst musst du aber wiederum versteuern. Also ja, das ist oft ein Trugschluss. Wenn man die jetzt natürlich schon im Depot irgendwie hat, ist es eine andere Situation. Aber jetzt rein auf die Dividende zu spekulieren, macht keinen Sinn, ist ein Verlustgeschäft.
Ja, genau, erstmal, ja. Dann hat man, zahlt man auf das Ding, zahlt man halt die Abgeltungssteuer, genau.
Das Einzige, was eher dann wiederum Sinn macht, ist, die Aktie aufzugreifen, wenn die Dividende ausgezahlt wurde. Manchmal geht es dann auch noch ein bisschen weiter nach unten, weil manche Marktteilnehmer wissen nicht, was in der Aktie passiert. Dadurch kommen sie oft auch in Zugzwang und geben ihre Positionen. Und von den Niveaus heraus tun sie dann auch schnell oft wieder Boden gut machen.
Okay, ja. Werden wir auf jeden Fall mal beobachten, was die Aktie in der nächsten Zeit macht.
Jetzt bekomme ich gerade einen Alarm. Jung Heinrich geht über 46,20, wird spannend.
Was geht denn gerade im TecDAX ab? Der TecDAX schießt gerade nach oben. Jetzt muss ich gerade
Ja.
mal gucken, welche Aktie im TecDAX gerade so hoch geht, weil ich sehe es nämlich gerade gar nicht. Was ist denn hier los?
Und das sind halt genau die
SUSE,
Dinge. Ja.
Nordex ist deutlich los, Kia gehen 5%. Was ist hier los? Vantage Towers hat ja auch, macht die neue Hochs gerade? Ich glaube, die macht neue Hochs, weil Dings hatte sehr gute Zahlen gemeldet, Vodafone. Ne? Also, ja, krass. Also, hier ist es gerade einiges los. Hier, Vantage Towers. Nee, noch kein Allzeithoch, aber Richtung Allzeithoch unterwegs.
Was Jung
Ja.
Heinrich jetzt auch sehr spannend, und das zeigt mal wieder, man muss halt vorbereitet sein, gell? Und wenn dann entsprechend die Signale kommen oder Stärke reinkommt, dann muss man blitzschnell reagieren können.
Jung Heinrich. Ach, die ist im MDAX. Gucke ich mir gerade auch nochmal an hier. Jung Heinrich.
46-Euro-Marke geknackt,
Ah, oh,
Kion
ja,
ja heute
krass.
auch mit dem
Aha,
Buy-Rating,
stimmt.
keine schlechte Ausgangsbasis.
Interessant,
Kann
und
man auch
morgen.
knapp mal unter, als Intraday-Trade unter 46 dann absichern, im Endeffekt sollte dann schon auch ziehen, aber spannend.
Ja, super, perfekt. Also einiges an Input wieder. Ich hoffe, euch hat es
Definitiv.
gefallen. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge am Samstag wahrscheinlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis dann, ciao.